Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Die USA, Russland und Frankreich, sie haben alle in den vergangenen Wochen mit hochrangigen Politikern Präsenz in Afrika markiert. Wie diese Staaten um Einfluss ringen auf dem Kontinent und welche Folgen das hat, das ist heute unser erstes Thema in dieser Sendung. Um den Wunsch nach Hegemonie geht es auch in unserem zweiten Beitrag, wie Taiwan zur Schicksalsfrage für die chinesische Führung wurde. Wir liefern Hintergründe. Und wir berichten aus dem Norden Mexikos. Dort führt der Mangel an sauberem Trinkwasser längst zu massiven Verteilungskonflikten. Im geopolitischen Kräftemessen während des Kalten Krieges haben die Supermächte USA und Sowjetunion mit großem Aufwand um Verbündete überall auf der Welt geworben. Diejenigen Länder, die sich keinem der beiden Blöcke anschließen wollten, gründeten die Bewegung der blockfreien Staaten. Eine dritte Kraft, die nach dem Kalten Krieg weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Doch das Werben um die Blockfreien hat durch den Ukraine-Krieg wieder an Dynamik gewonnen. Aktuell spielt es sich vor allem in Afrika ab, wo eine Mehrheit der Staaten Russland nicht für den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilen will. Derzeit kann bei diesem Ring vor allem Russland Erfolge verzeichnen. Die mit Moskau verbündete Militärjunta in Mali wird in wenigen Tagen den Abzug der letzten französischen Soldaten verkünden können. In die Kasernen der Franzosen rücken schon jetzt nach und nach russische Söldner ein. Wie groß der Hass auf Frankreich in der malischen Führung geworden ist, machte der Sprecher der Militärregierung in Bamako vor wenigen Tagen deutlich.
Le gouvernement de la transition exige du président Macron.
Die Übergangsregierung fordert Präsident Macron dazu auf, endlich seine neokoloniale, paternalistische und verächtliche Haltung abzulegen und zu verstehen, dass die Malier selbst am besten für sich sorgen können.
Mieux que les Maliens eux-mêmes.
Aber nicht nur Frankreich hat die Militärregierung im Blick. Die ständigen Schikanen der malischen Behörden haben am Freitag die Bundeswehr dazu veranlasst, ihre Beteiligung an der UN-Mission MINUSMA auszusetzen. Auch für Deutschland scheint die Zeit in Mali abzulaufen. Doch nicht nur in Westafrika wächst die Distanz zum Westen. Auch Südafrika sieht nach einem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in dieser Woche keinen Anlass für eine kritischere Haltung zu Russland. Die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor wandte sich stattdessen in der Pressekonferenz mit Blinken selbstbewusst gegen jegliche Einmischung von außen in Afrika. Diese hätten die Konflikte in der Vergangenheit nur angeheizt und verschärft.
One of the experiences we should draw lessons from is the reality that there has been a lot of external interference in Africa. And a lot of that external interference has fueled conflict. In many African countries has fueled instability.
Soweit die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor. Unser Korrespondent Stefan Ehlert beobachtet seit vielen Jahren die politischen Entwicklungen in Afrika. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die jüngsten Afrika-Reisen hochrangiger Politiker gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob die USA überhaupt noch Lock- und Druckmittel in der Hand haben, um in Afrika für Kurswechsel zu sorgen.
Das kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also die Mittel hätten die Vereinigten Staaten in jedem Fall. Aber in 2 Jahren hat Joe Biden natürlich nicht wieder aufbauen können, gut machen können, was Donald Trump zerstört hat. Dumpfer Rassismus, eigentlich auch Dummheit, haben ja das Vertrauen in die USA teilweise zerstört. Ich zitiere nochmal Trumps Shithole Countries. So hat er sich über einige Länder Afrikas geäußert. Blinken geht's generell auch darum, sogenannte bösartige russische Aktivitäten zu kontern. Damit folgte ein Beschluss des US-Repräsentantenhauses. Das war auch in Südafrika vorher schon bekannt, dass das ein Interesse ist. Also es geht nicht nur um die Ukraine, es geht auch um russisches Vorgehen in Mali oder in der Zentralafrikanischen Republik. Es werden jedes Mal Menschenrechtsverletzungen berichtet. Und in Südafrika wurde jetzt aber deutlich, dass dem Westen da an der Stelle Doppelmoral vorgeworfen wird. Also warum kümmert ihr euch so um die Ukraine? Aber was ist denn mit Palästina? Was ist mit der Westsahara? Das fragen sich eben manche Entscheider in afrikanischen Hauptstädten. Viele von ihnen können sich auch noch an die Zeit der Unabhängigkeitskämpfe erinnern und an den Kalten Krieg. Damals unterstützte der Westen zum Beispiel das Apartheid-System in Südafrika oder die Renamo-Rebellen, die mit Südafrika verbündet waren, in Mosambik. Und viele fortschrittliche Kräfte haben damals Russland als Verbündeten anerkannt. Und zum Beispiel Raila Odinga, jetzt Präsidentschaftskandidat in Kenia, der hat in der DDR studiert und fand das toll. Da gibt es historische Verbindungen nach Osten, nach Russland, auch Dankbarkeit, und das spielt jetzt auch eine Rolle.
Dann schauen wir mal auf Russland. Der russische Außenminister Sergei Lavrov war vor Blinken auf Afrika-Tour. Vor allem die Präsenz der russischen Wagner-Truppen im westafrikanischen Mali. Das ist im Westen ein zentraler Kritikpunkt. Das hat unter anderem dazu geführt, dass die Beziehungen zwischen der malischen Regierung und dem Westen auf dem Tiefpunkt sind. Dazu passt, dass nun am Freitag auch die Bundeswehr bekannt gegeben hat, ihr Engagement in Mali auszusetzen. Doch ausgerechnet Mali und das ganze westliche Afrika hat Lavrov bei seiner Reise komplett ausgespart. Wie würden Sie das bewerten? Ist das ein Hinweis darauf, dass andere Regionen in Afrika für Moskau mittlerweile noch wichtiger geworden sind?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich kann aus Lavrovs Reiseroute sowieso keine kohärente Afrika-Strategie ablesen, außer dass man eben versucht, den Fuß da in die Tür zu kriegen, wo es noch geht. In Mali haben sie den Fuß in der Tür. Ich glaube, gestern oder vorgestern haben Junta-Chef Assimi Goita und Russlands Präsident Putin miteinander telefoniert. Darüber wurde auch berichtet. Also das Verhältnis ist blendend. Es wurden gerade wieder Kampfhubschrauber und Militärflugzeuge geliefert. In Wert von hunderten Millionen von Euro, wo wir uns fragen, woher das Geld dafür eigentlich kommt. Hintergrund sind wohl Rohstoffinteressen in Mali der Russen. Aber also eine Strategie kann ich da nicht erkennen. Russland ist in der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan und in Mali aktiv, war übrigens auch in Mosambik, ist da rausgeflogen mit wenig Erfolg. Man biedert sich an bei Autokraten wie Yoweri Museveni in Uganda. Aber wirtschaftlich ist Russland ziemlich im Hintertreffen, also eigentlich irrelevant für Afrika. 1% der Direktinvestitionen und nur einzelne Regimes setzen auf Russland als Lieferanten von Militärtechnik und Know-how. Mehr hat Russland übrigens auch nicht zu bieten. Und zu Frieden und Wohlstand hat das noch nirgends geführt. Das werden die Staaten auch früher oder später selbst erkennen. Und deswegen glaube ich, dass China und Westen für Afrika bedeutender bleiben. Und wir sollten uns auch nicht nur an diesen aktuellen Reisen orientieren. Es gibt eine diplomatische Initiative von allen Seiten, spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges. Da melden sich sogar deutsche Botschafter in mosambikanischen Zeitungen zu Wort und sagen, also hört mal zu, das war ein Angriffskrieg und nicht eine Verteidigung gegen irgendwelche Nazis oder irgendetwas, was durch eine NATO-Strategie gerechtfertigt sei, dort einzumarschieren. Umgekehrt haben die Russen ihren Fernsehsender, ihren berüchtigten Russia Today in Südafrika aufgesetzt, um den Kontinent mit Nachrichten zu versorgen in ihrem Sinne. Also da herrscht auch ein Propagandakrieg. Da wird mit allen Mitteln um die afrikanischen Köpfe gekämpft.
Schauen wir noch auf ein weiteres Land. Als frühere Kolonialmacht hat Frankreich Westafrika jahrzehntelang als seinen Hinterhof betrachtet. Seit geraumer Zeit wächst aber nun der Widerstand gegen die Franzosen gerade dort. Das war auch bei der Rundreise des französischen Präsidenten Emmanuel Macron Ende Juli zu spüren. Glauben Sie, dass Frankreich der große Verlierer der aktuellen politischen Dynamik ist?
Das kann ich schwer beurteilen. Also die Mission, die gerade in Mali beendet wird, war ja hochriskant und teuer. Über 10 Jahre waren die Franzosen dort. Jetzt kooperiert Mali mit Russland und möglicherweise ist das innenpolitisch für Präsident Macron in Frankreich von Vorteil, dass er sagt, dann sollen sich mal die Russen da die Finger verbrennen. Die Franzosen sind ja auch nicht raus aus der Antiterrormission im Sahel. Die ziehen rüber in den Niger, sind weiterhin einsatzbereit. Generell würde ich aber sagen, ist eine Tendenz zu erkennen, sich von der einstigen Kolonialmacht zu emanzipieren. Also da verfängt die Propaganda der Russen oder auch überhaupt Propaganda gegen die Franzosen, gegen den Westen, die verfängt relativ schnell. Möglicherweise auch, weil viele Entwicklungshoffnungen enttäuscht wurden, weil eben ja der deutsche Kanzler nach Senegal reist, wenn er Gas einkaufen möchte und einkaufen muss, aber nicht, weil man den Senegal auch sonst als hochrangigen Partner betrachtet. Da ist möglicherweise eine Absetzbewegung zu erkennen. Und hier in Marokko, wo wir unser ARD-Studio Nordwestafrika aufgesetzt haben, ja, selbst dort begegnen einem junge Menschen, die einem sagen, sie sprechen lieber Englisch als Französisch, als die Sprache der einstigen Kolonialmacht. Die Regierung in Bamako oder Khartoum haben jetzt eben einen größeren diplomatischen Handlungsspielraum und die können eben wählen. Und vielleicht haben da mancherorts China und Russland derzeit die Nase vorn. Das muss aber nicht so bleiben.
Wir haben jetzt in diesem Gespräch viel über Nationalstaaten und ihre Interessen gesprochen, aber es gibt ja auch multilaterale Engagements von den Vereinten Nationen oder auch der Europäischen Union. Nach dem Abzug des Westens aus Afghanistan ist Afrika ja mittlerweile das Haupteinsatzgebiet der internationalen Truppen. Wie ist es um dieses multilaterale Engagement bestellt?
Nachdem Deutschland jetzt angekündigt hat, sich aus der MINUSMA, der UN-Blauhelm-Mission in Mali zurückzuziehen, mache ich mir um diese Mission Sorgen, weil die Deutschen da sehr wichtige Leistungen erbracht haben mit zuletzt 1000 Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, die Vereinten Nationen stehen da möglicherweise vor einem Scherbenhaufen und können diese Mission so nicht fortführen, wenn nicht jemand sehr schnell da einspringt. Generell ist da Wohl und Wehe nah beieinander. Alle wissen, dass es ohne die Vereinten Nationen speziell in Krisensituationen nicht geht. Ein Zyklon in Mosambik, eine Hungersnot in Somalia. Also ohne das World Food Program, das Welternährungsprogramm, sind solche Krisen nicht zu bewältigen. Ohne Stabilisierungsmissionen der UN ist es schwierig, in vielen Gebieten dann auch wirklich mal Frieden herbeizuführen oder zumindest Taschen der Sicherheit für die Bevölkerung, lassen Sie uns nur davon reden, dass man überhaupt Entwicklungshilfe leisten kann. Aber dieser Streit zwischen vielen Mächten, die im Sicherheitsrat sitzen, der wird natürlich die Schlagkraft der Vereinten Nationen nicht stärken, sondern man wird sich da auf dieser Ebene möglicherweise zu schwächen versuchen, ist ja auch schon dabei. Ob das auf die humanitären Krisen dann auch Einfluss hat, das müssen wir abwarten. Auch die Europäer, über die haben wir ja noch nicht gesprochen, Europa ist einer der wichtigsten Geber überhaupt auf der Welt. Also allein Mosambik in 7 Jahren 1 Milliarde Euro umgerechnet. Das ist sehr viel Geld. Europa ist ein ganz wichtiger Partner für Afrika und Afrika für Europa, weil wir ja zum Beispiel auf den grünen Wasserstoff hoffen. Der soll aus Nordafrika kommen. Die Gasvorräte, wir haben es angesprochen, sollen aus dem Senegal aufgefüllt werden oder Italien macht das jetzt auch schon aus Mosambik. Und da, wo sich die Bevölkerung in 30 Jahren verdoppeln wird, da liegen auch die Märkte der Zukunft. Also nach meinem Eindruck agieren die Europäer, obwohl sie insgesamt im Verbund ja sehr wichtig sind, da noch immer sehr stark im Eigeninteresse und eben nicht im europäischen Verbund. Ich glaube, da ist noch Arbeit zu tun.
Das neu erwachte Interesse an Afrika, Hintergründe zur verstärkten Reisediplomatie in Afrika waren das von unserem Korrespondenten Stefan Ehlert. Mehr als eine Woche nach dem Beginn der chinesischen Militärmanöver in der stark befahrenen Taiwanstraße hat sich die Militärpräsenz an der inoffiziellen Seegrenze beider Staaten mittlerweile stark verringert. Chinas bislang größtes Marine- und Luftwaffenmanöver in den Gewässern rund um Taiwan ist wohl beendet. Doch die chinesische Führung hat bereits angekündigt, nun regelmäßig Militärübungen an der Mittellinie der Straße von Taiwan abzuhalten, weniger als 100 Kilometer von der taiwanesischen Küste entfernt. Damit hat Peking den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi offensichtlich als Anlass genutzt, um den Druck auf Taipeh dauerhaft zu erhöhen. Benjamin Eisel über das strategische Kalkül Pekings und die Bedeutung Taiwans für die chinesische Propaganda.
Taiwan ist
Zhao Lijian, Sprecher der kommunistischen Staats- und Parteiführung am 29. Juli. Taiwan sei ein untrennbarer Teil Chinas, die Taiwan-Frage sei Chinas innere Angelegenheit und China sei gegen jeglichen offiziellen Kontakt mit Taiwan von Ländern, die diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik unterhalten. Was Zhao Lijian hier runterbetet, gehört zum Standardrepertoire jeglicher Vertreter der Volksrepublik. Der Anspruch Chinas auf Taiwan besteht schon seit der Gründung der Volksrepublik 1949. Doch in den letzten Jahren ist das Thema Taiwan nochmal deutlich nationalistischer aufgeladen worden. China ist mächtiger geworden, wirtschaftlich und politisch, und zwingt alle Länder, die mit der Volksrepublik Beziehungen haben wollen, Taiwan diplomatisch zu ignorieren. Der jetzige Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die Taiwan-Frage zu einer Art Schicksalsfrage für die chinesische Nation gemacht.
Als Xi Jinping nicht an der Macht war, war das eine andere Nummer. Es war eine andere Situation und Stimmung. Und Xi Jinping spitzt schon die Lage sehr zu.
Die Journalistin und Buchautorin Didi Kirsten Tatlow.
Möglicherweise eins von den wichtigsten Gründen, warum er jetzt zum dritten Mal Führer der KP in Peking werden will, was ja natürlich Normen gebrochen hat und sehr skeptisch in vielen Ecken in China auch gesehen wird, war, dass er der Meinung war, dass keiner außer ihm Taiwan zurückholen kann. Also so ein bisschen diese Donald Trump-Komplex, only I can save America, nur ich kann Taiwan zurückholen.
Die Lösung der Taiwan-Frage und die vollständige Vereinigung seien die unerschütterliche historische Aufgabe der Kommunistischen Partei und der Wunsch aller Chinesinnen und Chinesen, so Xi Jinping in seiner Rede zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei im vergangenen Jahr. Diese wörtliche Wiedervereinigung mit Taiwan solle auf jeden Fall gelingen. Immer wieder wird mit Gewalt gedroht. Dass die demokratisch regierte Insel nie Teil der Volksrepublik war, spielt dabei keine Rolle. In den vergangenen Jahren ist die Propaganda in den Staatsmedien und in den Lehrplänen in der Volksrepublik in Bezug auf Taiwan noch einmal hochgefahren worden. In Online-Netzwerken wie Weibo hetzen ultranationalistische Blogger. Der Besuch Nancy Pelosis in Taiwan wurde in China als nie dagewesener Affront gewertet. Als die US-Spitzenpolitikerin Anfang August in Taiwan landete, brach Weibo zusammen, war stundenlang nicht erreichbar. In der Logik der Kommunistischen Partei waren die groß angelegten Militärübungen rund um Taiwan eine notwendige Konsequenz des Besuchs, so Bonnie Glaser vom Think Tank German Marshall Fund in den USA. Die Staats- und Parteiführung sei besorgt, die USA könnten Taiwan irgendwann als unabhängigen Staat anerkennen.
I'm sure the Chinese are very concerned about that. So I think they want to stop this slippery.
China will dieses Rutschen in Richtung einer Unabhängigkeit Taiwans stoppen. Deswegen fühlt sich die Regierung verpflichtet, die roten Linien noch einmal zu unterstreichen, um die USA wissen zu lassen, wir machen ernst hier und wollen eine Unabhängigkeit verhindern, bevor es wirklich gefährlich wird. Und ich denke, China hat diesen Besuch identifiziert als Punkt, wo die rote Linie gezogen werden soll. Vielen nationalistischen Chinesinnen und Chinesen gingen die groß angelegten Militärmanöver nach dem Besuch Nancy Pelosis in Taiwan allerdings nicht weit genug. Online forderten zahlreiche Blogger, die demokratisch regierte Insel doch gleich militärisch einzunehmen. Andere zeigten sich enttäuscht, dass das Flugzeug der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses nicht vom chinesischen Militär abgeschossen wurde. Während sich nationalistische Kommentatoren gegenseitig hochschaukeln und die chinesische Staats- und Parteiführung fest und steif behauptet, alle Chinesen, auch die Taiwaner, sehnten sich nach einer Vereinigung, schreckt viele Menschen in Taiwan eine solche Rhetorik ab. Immer weniger fühlen sich dort als Chinesinnen und Chinesen.
Wenn man so eine ganz grobe Linie ziehen will, dann kann man sagen, dass je jünger die Leute sind, desto mehr fühlen die sich als Taiwanerinnen und Taiwaner und also auch nicht irgendwie mit der Volksrepublik verbunden. Und die älteren Semester, so ganz grob gesagt, die fühlen sich mehr als Chinesen und haben da mehr Verständnis dafür.
Anna Marti im ARD-Podcast Welt macht China. Sie leitet die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung in Taiwans Hauptstadt Taipei. Nach dem chinesischen Bürgerkrieg 1949 ziehen sich die Verlierer des Kriegs, die Anhänger der Republik China, nach Taiwan zurück. Im restlichen China entsteht die Kommunistische Volksrepublik. Doch die Insel, früher selbst eine Diktatur, hat sich seit den 1980er Jahren zu einer lebhaften Demokratie entwickelt, mit Bürgerrechten wie Pressefreiheit, Demonstrationsrecht und Rechtsstaatlichkeit. Das wollen die wenigsten in Taiwan zugunsten der Kommunistischen Volksrepublik aufgeben. Egal, ob sie sich nun als Chinesen fühlen, als Taiwaner oder als beides, erklärt Anna Marti von der Friedrich-Naumann-Stiftung.
Da gibt es Umfragen in regelmäßigen Abständen dazu, eben nicht nur, wie man sich, also was für eine Identität man hat, ob man sich als Chinese oder Taiwaner sieht oder Taiwanerin, sondern auch, was die Haltung ist, ob man denn sich zur Volksrepublik zugehörig fühle oder ob man dafür ist, dass Taiwan zur Volksrepublik dazukommt. Und dieser Anteil ist sinkt seit langem und ist jetzt, glaube ich, in den niedrigen 3% Anteilen. Also das ist sehr, sehr wenig.
Das dürfte auch der kommunistischen Regierung in Peking nicht entgangen sein. An der Rhetorik und an der Taktik ändert dies jedoch nichts.
Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taiwan sont pour la réunification.
In einem Interview mit dem französischen TV-Nachrichtensender BFM sagt der chinesische Botschafter in Frankreich, Lu Xiaoye, Anfang August, man müsse die Taiwaner umerziehen nach der, wie er es nennt, Wiedervereinigung. Die regierende Partei DPP von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen verbreite extremistische Propaganda, die gegen die Volksrepublik gerichtet sei. Die Aussage des chinesischen Botschafters sorgte weltweit für Empörung, besonders aber in Taiwan. Auch dort weiß man von den Umerziehungslagern für Muslime im chinesischen Landesteil Xinjiang. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat sich nach Ansicht mancher Analysten in eine Ecke manövriert, aus der sie nur schwer wieder herauskommt. Auf der einen Seite der Anspruch der Volksrepublik und die gestiegene Erwartung in der Bevölkerung, Taiwan in die Volksrepublik einzugliedern. Auf der anderen Seite die freiheitliche Gesellschaft Taiwans, die sich so weit von China entfernt fühlt wie nie. Die ehemalige britische Kolonie Hongkong diene vielen in Taiwan als abschreckendes Beispiel dafür, was passieren könne, wenn die Regierung in Peking die Kontrolle übernehme, so die China-Expertin und Autorin Didi Kirsten Tatlow.
Die freie Presse ist kollabiert. Es sind ja fast 200 Leute jetzt wegen diesem sogenannten Nationalsicherheitsgesetz verhaftet worden. Es kommt eine politische Säuberung in Hongkong vor. Die Taiwanesen sind überhaupt nicht blöd. Die verstehen das, die sehen das alles und die verstehen das sehr wohl. Also es liegt wirklich an Peking jetzt, Schritte nach hinten zu machen, sprich die Situation nicht zuzuspitzen. Und wer da irgendeinen Einfluss ausüben könnte, das ist eine andere Frage. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation.
Das Pekinger Taiwan-Kalkül, ein Beitrag war das von Benjamin Eisel. Derweil hat die US-Regierung gerade angekündigt, die Handelsbeziehungen mit Taiwan weiter auszubauen. Auch wollen die USA wie in der Vergangenheit auch in Zukunft die Taiwanstraße mit Schiffen und Flugzeugen der Streitkräfte durchqueren. Seit Wochen anhaltende Dürre in Europa hat in einigen Regionen des Kontinents bereits schwerwiegende Folgen für die Trinkwasserversorgung. In mehr als 100 französischen Dörfern wird das Wasser mittlerweile mit Tankwagen angeliefert. Die Brunnen sind leer. Anders als in Europa, wo diese Mangellage ein vorübergehendes Phänomen vor allem des Sommers bleiben dürfte, sitzen die Menschen im Norden Mexikos dauerhaft auf dem Trockenen. In mehreren Regionen des nordamerikanischen Staates ist der Mangel an sauberem Wasser seit Monaten so groß, dass die Menschen dauerhaft über angelieferte Wassertanks versorgt werden müssen. Verantwortlich dafür ist allerdings nicht nur der Klimawandel, sondern vor allem auch die Misswirtschaft im Staate. Jenny Barke mit den Hintergründen.
Aufatmen in Constituyentes del 57, einem ärmeren Stadtviertel im Norden von Monterrey. Das erste Mal seit 3 Tagen bekommen die Anwohner hier Besuch von einer Pipa, einem Wassertanker, gefüllt mit 10.000 Litern köstlichem, sauberen und frischen Trinkwasser. Auch Laura steht seit 2 Stunden in der Schlange, bei 37 Grad schwitzend, unter unerbittlicher Sonne, ausgerüstet mit über 30 10-Liter-Eimern. Die muss sie später, befüllt, Eimer für Eimer nach Hause tragen. Die Situation ist sehr schwierig. Für die Wassertanks gibt es keine Termine. Keiner weiß, wann sie kommen. Ich muss mich oft entscheiden. Entweder ich gehe arbeiten oder ich hole Wasser. Aber wenn ich arbeiten gehe, verpasse ich die Wasserausgabe. Seit 6 Monaten kommt kein Wasser mehr aus ihrem Wasserhahn. Wie sie sind Hunderttausende von der Versorgung abgeschnitten. Mexikos Norden trifft die schlimmste Dürre seit 30 Jahren. Monterrey ist Mexikos zweitgrößte Stadt und die wichtigste Industriemetropole des Landes wächst schnell. Nicht mithalten kann die Wasserversorgung. 2 der 3 umliegenden Stauseen, die etwa 5,3 Millionen Einwohner bedienen, sind bereits komplett ausgetrocknet. 300 Kilometer entfernt in der ländlichen Region nahe Torreón im mexikanischen Bundesstaat Coahuila. Wasser aus der Leitung, das hatten die Anwohner hier seit Jahren nicht. Doch die ersehnten Lieferungen per Pipa kommen hier immer seltener.
Mancherorts wird das kostbare Gut gar von kriminellen Banden abgefangen. Das wenige Wasser, was die Gemeinde hier schließlich erreicht, wird teurer. Aktuell kosten 10 Liter 10 Pesos, das sind umgerechnet 50 Euro Cent.
Ich verdiene 80 Pesos am Tag. Ich müsste alles davon ausgeben, um so viel Wasser zu kaufen, wie ich täglich brauche.
Wie soll ich das bezahlen? Dann kann ich nichts essen. Aber wir brauchen doch Wasser. Sagt Alberto Silva aus dem Dorf Finisterra aufgebracht. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt zum täglichen Verbrauch einen Mindestbedarf von 100 Litern Wasser. Das wären für Silva knapp 5 Euro täglich. Unbezahlbar. Dagegen kämpft der Anwalt und Wasseraktivist Miguel Ángel Hernández. Er macht die Politik für die dramatische Lage verantwortlich. Seit Jahren investiere die nicht in das Versorgungsnetz. Die Hälfte des Leitungswassers geht auf dem Weg verloren, fließt hier in die Erde. Wir haben gravierende juristische, behördliche und technische Probleme. Was müssten die Behörden also machen? Sie sollen ein vernünftiges System installieren. Dafür müsste in Aufbereitungsanlagen und Wasserleitungen investiert werden. Ein Vorwurf, den auch die Bevölkerung in Monterrey wütend äußert. Regelmäßig protestieren sie lautstark vor Unternehmen, die von den neoliberalen Ex-Präsidenten Mexikos mit großzügigen Wasserkonzessionen ausgestattet worden sind. Der Wasserwirtschaftsforscher Edgar Gutierrez hält diese Bevorzugung für nicht mehr zeitgemäß und fordert die Politik zu einer strengeren Regulierung auf. Unsere Verfassung muss allen in der Bevölkerung den Zugang zu Wasser garantieren. Im Moment legt die Politik aber ihre Priorität definitiv auf die Industrie. Nach Recherchen der mexikanischen Plattform PopLab verfügen die großen Industrien insgesamt über doppelt so viel Wasser wie die Privathaushalte. Mitnichten ist der Wassermangel also nur eine Klimakrise, sondern auch eine politische Krise. Denn Wasser fließt für Landwirtschaft und Schwerindustrie und die großen Getränkehersteller wie Coca-Cola und Heineken. Doch auch wenn der Klimawandel nicht Hauptverursacher für die Dürre in der ohnehin trockenen Region ist, müsste das wenige Wasser künftig dringend besser gespeichert werden, sagt der Hydrologe Jürgen Mahlknecht, Forscher des Technischen Instituts von Monterrey.
El crecimiento clásico es
Wenn eine Stadt ständig wächst, denken die Behörden immer darüber nach, wo sie mehr Wasser herbekommen, aus Flüssen, Stauseen, unterirdischen Wasserquellen. Ich denke aber, wir müssen in Zukunft dringend umdenken. Wie können wir das wenige Wasser recyceln und erneut nutzen? Bisher in Mexiko keine Selbstverständlichkeit. Viele Industriezweige leiten nach Recherchen von PopLab ihr verunreinigtes Wasser oft ungefiltert zurück in die Umwelt. Das knappe Wasser in Mexiko, während die einen es nicht wertschätzen, bringt es andere in Existenznot. Wir wollen Wasser. Wasser ist Leben. Wenn die Situation so bleibt, dann müssen wir weg hier. Befürchtet Ophelios Iverius Infante, Bewohner eines kleinen Dorfes in der Sierra bei Torreón. Nur einer von vielen, die darüber nachdenken, ihre Heimat zu verlassen, wenn sich die Lage nicht ändert.
Dürre und Misswirtschaft haben im Norden Mexikos den Wassermangel verschärft. Jenny Barke war das mit den Hintergründen. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.